So, wir kommen jetzt zur Predigt. Wer vor zwei Wochen hier war, der hat von Mathis eine Einleitung zum Thema gehört, was uns jetzt die nächsten Wochen begleiten wird. Wir werden uns nämlich den Brief von Jakobus über die nächsten Wochen hin genauer anschauen. Und heute geht's richtig los mit den ersten Versen aus dem Jakobusbrief und wir schauen dem Mann auf die Finger, der wahrscheinlich zeitmäßig, meine persönliche Vermutung, die meiste Zeit mit Jesus verbracht hat, physisch auf dieser Erde, nämlich sein jüngerer Bruder. Jüngere Brüder haben ja schon eine besondere Beziehung zu ihren älteren Brüdern. Und das ist wahrscheinlich ganz besonders dann der Fall, wenn der jüngere Bruder der Zweite ist, der Zweitälteste, und der Ältere ist halt der Älteste. So wie Jesus war der Erstgeborene und Jakobus war der zweitgeborene Sohn. Und ich kann an meinen Söhnen sehen, was das da manchmal für eine spezielle Beziehung zwischen einem älteren Sohn und einem älteren Bruder geben kann. Emilio, so heißt mein Ältester, der beklagt sich manchmal darüber, dass Vito, mein anderer Sohn, dass der ihm nicht genug Raum lässt. Er ist so, Mann, lass mich doch auch mal mich zurückziehen zum Beispiel. Also er hat sein eigenes Zimmer und regelmäßig versucht er, seinen jüngeren Bruder mal rauszuwerfen, einfach um ein bisschen Ruhe mal zu haben. Die beiden kleben förmlich aneinander. Vito folgt Emilio überall hin. Genau, und deshalb ist das meine Hypothese. Jakobus war wahrscheinlich im Verlaufe der 33 Jahre, die Jesus gelebt hat, die Person, die am meisten Zeit wirklich mit Jesus verbracht hat. Emilio und Vittorio haben einen total unterschiedlichen Charakter eigentlich. Jeder, der die beiden kennt, wird dem zustimmen. Trotzdem ist es so, der jüngere Bruder versucht automatisch die Dinge zu übernehmen, die der ältere Bruder ihm vorlebt. Das heißt, wenn man die beiden fragt, was sind deine Lieblingsspielsachen oder was sind deine Lieblingsfernsehserien, die du guckst oder keine Ahnung, was feierst du, wie würdest du am liebsten deinen Geburtstag feiern? Dann ist die Chance sehr groß, dass die beiden genau das Gleiche antworten und das, obwohl sie doch so unterschiedlich sind. Es liegt einfach an der speziellen Beziehung, die die zwei Brüder miteinander haben. So, das heißt, Jakobus hat wahrscheinlich, als er klein war, versucht, Jesus zu imitieren. Er hat versucht, Jesus nachzumachen. Das hört sich doch nach Jüngerschaft an, oder? Also, wir schauen uns heute an, was hat dieser Jakobus zu sagen, der vielleicht der allererste Jünger von Jesus war, wenn man das so ausdrücken möchte. Schlagt also bitte eure Bibeln auf zu Jakobus 1 und wir lesen die Verse 2 bis 8. So, und es geht gleich gut los. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in vielerlei Anfechtungen geratet. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in all seinen Wegen. Es geht los mit, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Bam! Was für ein Einstieg! Jakobus sagt, in Vers 1, gegrüßt seid ihr. Und in Vers 2 sagt ihr, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet. In mancherlei Anfechtung geratet. Und wenn wir uns den Jakobusbrief anschauen werden, dann werden wir sehen, dass Jakobus muss sich diesen Brief wirklich sehr gut überlegt haben. Die ganze Struktur des Briefes, das hat alles Hand und Fuß. Man sieht, dass er 7 Gleichnisse bringt oder irgendwie 12 Untereinheiten und so. Das Ganze ist irgendwie mit einem Bogen, Spannungsbogen aufgebaut. Also man hat den Eindruck, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, wow, der hat sich echt Mühe gegeben, Zeit da hinein investiert und Gedanken gemacht über diesen Brief. Und das ist sein Anfang. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Eine manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, für mich persönlich ist das eine der herausforderndsten Stellen der Bibel für den Bereich praktische Nachfolge. Was interessant ist, dass es Parallelen gibt zu dieser Stelle von Paulus in Römer 5,3, wo er sagt, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Oder von Petrus im 1. Petrus 4, Vers 13. Da sagt Petrus, in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch. Wow. Also das heißt, das ist ein Thema, was scheinbar nicht nur jetzt Jakobus bewegt, sondern wir schauen uns die großen Schreiber des Neuen Testaments an und jeder von denen macht diese Aussage. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Geistliche Freude im Leid. Und was ist eigentlich geistliche Freude? Als ich so drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich Freude, war mein erster Gedanke, na, Freude ist das Gegenteil von Leid, oder? Geistliche Freude im Leid. Das scheint sich ja fast zu widersprechen. Aber was empfinden wir denn als Freude? Also, ich empfinde es als Freude, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme zum Beispiel. Dann komme ich nach Hause und ich strahle über das ganze Gesicht und ich sage, Jimena, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Und dann freut sie sich mit. Oder ich freue mich, wenn ich nach Hause komme und Jimena hat Hähnchenschenkel im Ofen gemacht. Das Essen ist schon fertig. Man riecht schon im Flur. Heute gibt es Hähnchenschenkel. Die Kinder sitzen schon am Platz und sagen, Papa, komm, es ist fertig, es kann losgehen. Dann empfinde ich Freude. Könnt ihr nachvollziehen, ne? Um es vorwegzunehmen, ich glaube, das ist nicht die Freude, von der Jakobus hier spricht. Wenn dir also jemand sagt, na, wenn du leidest, dann musst du einfach Freude in deinem Herzen spüren. Sing ein Lied. Lache. Dann, glaube ich, hat derjenige diese Bibelstelle nicht richtig verstanden. Er hat nicht verstanden, von welcher Freude hier die Rede ist. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin Petrus. Ich werde vorgeladen vor den Hohen Rat. Und dann passiert mir etwas, wie es in Apostelgeschichte 5, Vers 40 berichtet wird. Apostelgeschichte 5, Vers 40. Also wir haben hier den Hohen Rat und die vom Hohen Rat riefen die Apostel herein, schlugen sie und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Die Apostel sind vor den Hohen Rat vorgeladen worden, weil sie eine Lehre verkünden, die alles übersteigt, was man bisher gehört hat. Das geht überhaupt nicht, was ihr da erzählt. Und dann werden sie ausgepeitscht. Und das ist nicht einfach mal ein Klaps auf die Backe, das ist wirklich so mit dem Riemen verdroschen. Ja, das heißt, du gehst raus hinterher und dein Hemd oder was auch immer, vielleicht hast du keinen, entweder es ist zerrissen oder es klebt an deinen Wunden. Du brauchst wahrscheinlich eine Woche, um dich davon einigermaßen zu erholen. Kannst du die Freude der Apostel nachvollziehen? Das ist jetzt nicht so eine Situation, wo ich natürlicherweise zu einem Gefühl von Freude neige. Ich gehe wahrscheinlich nicht, wenn mir sowas passiert, dann gehe ich da wahrscheinlich nicht nach Hause und ich habe ein Lachen auf meinem Gesicht. Und ich komme nach Hause und sage, Jimena, stell dir vor, was hier heute passiert ist. Ich bin ausgepeitscht worden. Und es wird bei ihr wahrscheinlich auch nicht Freude auslösen, wenn sie das hört. Freude ist wahrscheinlich nicht mein erstes Gefühl. Aber wie wir hier lesen, hatten die Apostel Freude über das, was da passiert ist. Sich zu freuen, dass man für Jesus leiden darf. Was für eine Freude ist das? Apropos Jesus. Er ist auch ein gutes Beispiel für Freude in einem Moment, in dem ansonsten eigentlich keiner an Freude denkt oder in der es nicht nachvollziehbar ist, dass man da ein freudiges Gefühl empfindet. Der Tag, der Abend, an dem Jesus auf den Knien lag und zu Gott gebetet hat und Gott gebeten hat, trage mich durch diese Stunde, wenn es möglich ist, lass es vorbeigehen, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Als er gekniet hat und er hat so intensiv gebetet und im Gebet gerungen, dass ihm Blutgefäße in der Stirn geplatzt sind und sein Schweiß, er hat geschwitzt und Blut hat sich mit seinem Schweiß vermengt. So intensiv war er betrübt. Am gleichen Abend sagt er zu seinen Jüngern, oder betet er über seine Jünger, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Und ich habe hier leider nicht die Bibelstelle aufgeschrieben, sonst hätte ich die euch genannt. Das ist aber Johannes. Irgendwo am Ende. Er spricht davon, dass seine Freude in seinen Jüngern vollkommen sei. Welche Freude? Wie kann er Freude empfinden, wenn er doch weiß, was vor ihm steht? Ich glaube nicht, dass Jesus manisch-depressiv war und bevor er nach Gethsemane geht, ist er so, wow, ich freue mich so. Und er kommt in Gethsemane an und denkt so, oh nein! Jetzt geht's los. Ich glaube, Jesus war sehr wohl reflektiert. Diese Gefühle, die sich in Gethsemane zeigen, die haben ihn bewegt. Auch beim letzten Abendmahl, auch als er gebetet hat da, als er zu seinen Jüngern die letzte Zeit mit seinen Jüngern verbracht hat. Er war bedrückt und trotzdem spricht er von einer Freude. Und ich glaube, wenn Jakobus hier von Freude spricht, dann spricht er nicht von einem Gefühl, sondern er spricht von einem Bewusstsein. Wenn du dir, so wie die Apostel, bewusst bist, dass Gott gerade wohlwollend auf dich herabschaut, dass du hast dich gerade selbst verleugnet, du lässt dich nicht einschüchtern von Drohungen, dass du gerade ein starkes Zeichen gesetzt hast für die anderen Gläubigen, und du bist dir bewusst, dass das den Glauben der Geschwister um dich herum enorm stärken wird, was da gerade passiert ist. Dass das eine enorme Ermutigung für die junge Jerusalemer Gemeinde sein wird. Ich glaube, das ist das, dessen waren die Apostel sich bewusst, als sie für Jesus gelitten haben. Und deshalb sagt Jakobus, Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Es gibt eine Stelle im Prediger, Da heißt es, das Leben ist ein Hauch. Jetzt machen wir mal die Augen zu und wir stellen uns mal vor, es wäre Winter. Ist jetzt ein bisschen gedanklicher Spagat, aber bleibt bei mir. Stell dich vor, es ist Winter. Es ist wirklich eisekalt gerade. Und jetzt atmest du aus. Und das, was du da gerade vor dir gesehen hast, das war dein Leben. Ein Hauch. Weg ist es. Keiner erinnert sich dran, an den Hauch, der gerade aus deinem Mund gekommen ist. Das ist mein Leben. Irgendwie kurz. Irgendwie fühlt sich dieser Vergleich an, als wäre mein Leben nicht wirklich signifikant. Irgendwie fühlt sich das unbefriedigend an, dieser Vergleich, dass das mein Leben sein soll. Und jetzt schau dir die Sonne an. Nein, schau dir nicht die Sonne an, nicht direkt zumindest. Aber unser Leben in der Ewigkeit wird mit der Sonne verglichen. Wir werden sein wie die Sonne. Unser Leben hier ist ein Hauch. Aber in der Ewigkeit wird unser Leben sein wie die Sonne. Die Sonne, das ist ein riesen Ball aus Feuer. Wenn man die Erde daneben hält, dann... Also, die ist so winzig im Vergleich zur Sonne. Das ist überhaupt kein Vergleich. Die Sonne wird noch Millionen Jahre, nachdem wir nicht mehr hier sind, immer noch da oben am Horizont leuchten. Die ist so hell, dass du eben nicht reinschauen kannst, ohne dass deine Augen geschädigt werden. So wird dein Leben in Ewigkeit sein. Du wirst strahlen wie die Sonne. Du wirst unkaputtbar sein. Es wird keine Schatten geben. Und das Leben hier auf der Erde, wenn wir das so betrachten, ist vielleicht nicht so wichtig, wie wir uns das immer einbilden. Und die Kunst ist es, glaube ich, um diese Gewissheit zu bekommen, die dann dazu führt, dass man Freude empfindet. Ich glaube, die Kunst ist es einfach, unser Leben und unsere Situation, in der wir stehen, mit Gottes Augen zu betrachten. Dann werden wir sehen, wie Leid dazu dient, um uns geistlich zu stärken. Und dann werden wir denken, wow, ist das nicht wichtiger, dass ich geistlich gestärkt werde, dass meine Beziehung zu Gott, dass mein Glaube gestärkt wird, als die schwierige Situation, die ich gerade durchlebe. So gesehen wird dann auf einmal dieses Gefühl der Freude der Apostel verständlich. Ich möchte an der Stelle ein Wörtchen besonders hervorheben aus Vers 2, mit dem sich die deutsche Sprache ein bisschen schwer tut. Das Wörtchen wenn. Wenn ihr in Anfechtung geratet, heißt es. Und das heißt nicht etwa, wie ich das eher so vermutet habe in der Vergangenheit und wie es der Wortsinn zulässt im Deutschen, falls ihr in Anfechtung geraten solltet, sondern das heißt, sobald ihr in die vorbestimmte Anfechtung geratet. Im Englischen lässt sich das tatsächlich aus meiner Sicht, wie ich finde, deutlich besser übersetzen und da kommt viel stärker hervor, dass es nicht so eine Hypothese ist. Wenn ihr mal in die Situation geratet, dass ihr Anfechtungen erleiden werdet, dann nehmt das mit, sondern eine englische Übersetzung, die relativ frei ist, die treibt es dann noch ein bisschen weiter, die sagt, meine Brüder und Schwestern, euch werden alle möglichen Sorten von Problemen begegnen. Und jetzt möchte ich eine zweite Hypothese aufstellen. Wenn du als Jünger Jesu ihm nahe kommst, dann wirst du in unangenehme Situationen geraten. Manchmal geradezu unerträglich unangenehme Situationen. Und ich sehe dafür drei Gründe. Erstens, wenn du Jesus nachfolgst, musst du andere Menschen in dein Herz lassen. Du musst sie wirklich liebend in dein Herz einschließen, weil das ist das, was er von dir möchte. Und dann wird es passieren, dass du verletzt werden wirst. Das wird, so wie wir Menschen sind, nicht ausbleiben. Zweitens, wir sind ja aufgerufen zu werden wie Jesus. Denk mal drüber nach. Jesus sagt, folgt mir nach, folgt meinen Schritten nach. Und seine Schritte führen zum Kreuz. Wie kann ich Jesus nachfolgen und den Kreuzesweg umgehen und dem Leid aus dem Weg gehen? Wie kann ich ihm ähnlicher werden, ohne die Erfahrungen des Leides? Und zuletzt, drittens, und jetzt lese ich Vers 3 und 4 aus Jakobus 1. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn du sagst, Jesus, ich will dein Jünger werden, ich möchte dir nachfolgen, trainiere mich, lehre mich, dann wird er dich trainieren, dann wird er dich lehren. Und das bedeutet, dass du Geduld lernen musst, dass du standhaftes Ausharren lernen musst, weil nur dann kannst du ein vollkommenes Werk werden. Nur dann kannst du vollständig sein, dass es dir an nichts mangelt. Das ist das Ziel, was Jesus verfolgt, wenn er uns trainiert. Er will uns vervollkommnen. Er will uns vollständig machen. Er möchte, dass es uns an nichts mangelt. Aber da müssen wir Geduld lernen. Und Geduld lernen wir im Leid. Gott will, dass wir geistlich stark werden. Und das ist etwas, was er dir garantiert. Er garantiert dir nicht, wenn du mein Jünger wirst, wird alles Leid einen Bogen um dich machen. Aber er garantiert dir, du wirst geistlich wachsen und geistlich stärker werden, wenn du in meinen Fußstapfen läufst. Und darum glaube ich, dass es sich nicht vermeiden lässt, als Christen werden wir leiden. Zweiter Punkt. Ich glaube, ich straffe ein bisschen. Göttliche Weisheit versus Wissen. Wir lesen weiter den Vers 5 in Jakobus 1. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Ganz spontan, Hand hoch. Wem von euch mangelt es an Weisheit? Eins kann ich mit Sicherheit sagen, alle, die sich nicht gemeldet haben, auf die trifft das zu. Nein, Scherz. Uns allen mangelt es an Weisheit. Kann man genug Weisheit haben? Wenn es uns an Weisheit mangelt, dann sollen wir Gott bitten und er gibt uns gerne und, wie er sagt, ohne Vorwurf. Er sagt nicht, Mann, Florian, ganz ehrlich, habe ich ja schon dreimal gesagt. Langsam müsstest du es aber raffen. Nein, er gibt uns gerne und ohne Vorwurf. Aber was genau ist Weisheit? Nun, Weisheit ist nicht Wissen. Wissen ist gut, Weisheit ist besser. Wissen ist, die Wahrheit zu kennen. Weisheit ist zu wissen, was man tun soll. Wissen ist theoretisch, Weisheit ist praktisch. Wissen ist, du kennst die Grundlagen deines Glaubens, du stehst fest, gegründet in der Bibel. Weisheit ist, du kannst es ausleben. Wissen ist intellektuell. Weisheit dagegen hat nichts mit deinem IQ zu tun. Wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bitte Gott und er wird es dir geben. Und ich habe das schon oft erlebt, wenn ich mich leer gefühlt habe oder nicht wusste, was ich tun soll. Oder wenn mir irgendwie die praktischen Ansätze ausgehen. Und dann komme ich zu Gott und bitte ihn um Weisheit. Und im Nachhinein denke ich, warum frage ich den nicht zuerst? Warum warte ich, warum probiere ich denn immer erst so meinen ganzen Werkzeugkasten durch, bis ich dann begreife, ich muss ihn doch nur bitten und er gibt mir die Weisheit. Die Bibel ist ein erstaunliches Buch. Es ist das einzige weise Buch, das ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe. Ich habe an der Uni jede Menge wissenschaftlicher Bücher gelesen. Ich habe aber auch gelernt, was der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist. Ich kann 5 dicke Bücher lesen darüber, wie ich einen chemischen Versuchsaufbau, eine chemische Anlage aufbaue. Aber wenn ich gut darin sein will, eine chemische Versuchsanlage aufzubauen, dann muss ich üben, üben, üben. Ich muss, obwohl ich studiert habe und 5 Bücher gelesen habe, muss ich mich lange anstrengen, bis ich darin so gut bin wie der Typ aus der Werkstatt, der keinen Uni-Abschluss hat, der das aber schon seit 5 Jahren macht. Das ist der Unterschied von Weisheit zu Wissen. Ich habe schon viele Bücher, wenn wir bei Büchern bleiben, die Bibel ist das einzige weise Buch. Ich habe schon viele praktische Selbsthilfebücher gelesen. Das fing schon an, bevor ich Christ geworden bin, da habe ich ein Buch über Selbstbewusstsein gelesen. Sehr praktisch. Bevor du einen Vortrag machst, stell dich irgendwo hin, wo keiner dich hören kann und brülle, ich bin ein Löwe! Und wenn du dann in deinen Vortrag gehst, dann hast du Energie, dann hast du Selbstbewusstsein. Ich habe das damals ausprobiert und es klappt wirklich. Das ist praktisch. Später habe ich über die Farben meiner Gaben gelesen. Und wie ich meine Gaben einbringen kann. Später über Kindererziehung. Aber auch wenn diese Bücher praktisch sind und praktische Tipps anbieten, es ist kein Vergleich zur Bibel. Denn, so heißt es in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis dass es schneidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Und das ist der Unterschied von der Bibel zu all diesen anderen Büchern, ganz egal, ob es Weisheitsbücher sind oder ob es Wissensbücher sind. Die Bibel ist das einzige lebendige Buch. Weil Gott durch sie Herzen verändert. Ich lese die Bibel, ich lese die gleiche Stelle zum 10. Mal. Zum 10. Mal sagt mir Gott etwas anderes. Die Bibel ist das einzige wirklich weise Buch, weil sie lebendig ist, weil Gott dadurch mein Herz verändert, weil Gott dadurch zu mir spricht. Und das ist eine wahnsinnige Kraft, Herzen verändern zu können. Und wir lesen jetzt weiter die Verse 6 bis 8 und schauen mal ein bisschen auf das Herz. Der dritte Punkt meiner Predigt ist Gefühl versus Glauben. Wir lesen Jakobus, die Verse 6 bis 8. Da heißt es, er bitte aber im Glauben, derjenige, der sich Weisheit erbittet, und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Letzte Woche habe ich auf der ESUM was Interessantes gelernt. Unser Gehirn besteht aus 3 Teilen. Ihr habt das vielleicht schon gehört, mal irgendwann in der Schule oder so. Also man kann unser Gehirn den Aufbau unseres Gehirns in 3 Teile untergliedern. Von denen interessieren uns jetzt gerade mal 2 und ich werde auch nur sehr ausschnittsweise darauf eingehen, weil das hier wird keine Vorlesung, sondern bleibt eine Predigt. Aber es gibt in unserem Gehirn einen Teil, den nennt man das limbische System. Wer hat das schon mal gehört? Das limbische System. Sehr gut. Und da entstehen Emotionen und Gefühle. Und dann gibt es das Großhirn, das haben wir alle schon mal gehört. Und im Großhirn, da treffen wir Entscheidungen. Da wägen wir rational ab. Da denken wir nach. Also das limbische System, da entstehen Gefühle und Emotionen. Und das Großhirn, da treffen wir Entscheidungen. Was glaubt ihr, in welchem dieser beiden Gehirnteile sind unsere geistlichen Überzeugungen abgespeichert? Im Großhirn, wo die Vernunft sitzt, oder im limbischen System, wo die Emotionen sitzen? Und wenn man ein kleines bisschen drüber nachdenkt, kommt man sehr schnell auch von alleine auf den Schluss. Unser Glaube sitzt tatsächlich nicht im Großhirn, sondern sitzt in unserem limbischen System. Deshalb wird es immer so kontrovers, wenn wir über den Glauben diskutieren mit jemand anders. Ich habe das zum ersten Mal so richtig begriffen. Ich versuche die ganze Zeit rationell zu diskutieren und der andere wird nur emotional die ganze Zeit. Warum? Weil ich mich seinem Glaubenssystem nähere und das sitzt in den Emotionen. Und unser Großhirn übernimmt oft einfach nur die Aufgabe, logische Erklärungen für das zu finden, was wir tief in uns drin eigentlich glauben. Okay. Und es gab so ein schönes Bild bei der ESUM. Dein limbisches System ist wie ein Elefant. Und der macht erstmal, was er will. Und wer will ihn aufhalten? Und unser Großhirn ist wie der Elefantenführer, der da oben drauf sitzt. Der trägt dem Namen nach die Verantwortung, ist aber eigentlich wirklich nicht in der Lage, die Richtung zu bestimmen, wenn der Elefant nicht will. Ein schönes Bild, finde ich. Jetzt stell dir mal vor, dieser Elefant sieht eine Maus. Und aus irgendwelchen irrationalen Gründen gerät er in Panik vor dieser Maus. Wie viel Einfluss auf die Richtung des Elefanten hat der Elefantenführer in den nächsten 10 Minuten? Gar keine. Natürlich gefällt es dem Elefantenführer nicht, keine Kontrolle zu haben, ständig die Kontrolle zu verlieren über den Elefanten. Also was wird er machen? Er wird versuchen, den Elefanten besser zu trainieren. Er wird versuchen, dem Elefanten zu helfen, ihm mehr zu vertrauen. Er wird vielleicht schwierige Situationen mit dem Elefanten üben. Und das nächste Mal, wenn der Elefant einer Maus begegnet, fällt er vielleicht wieder in Panik. Aber vielleicht hat er diesmal sowas wie eine Routine oder Vertrauen. Oder er kennt die Situation bereits aus einem ähnlichen Kontext, hat geübt, wie er sich dann verhalten soll. Und wer weiß, vielleicht läuft es diesmal anders. Der Elefant und der Elefantenführer ist aus meiner Sicht ein gutes Bild für uns und unseren Umgang mit Herausforderungen, mit schwierigen Situationen. Wenn ich nicht im Glauben trainiert bin, wenn meine Beziehung zu Gott gerade nicht richtig funktioniert, die Kommunikation zwischen mir und Gott, dann bin ich wie ein untrainierter Elefant. Wenn jetzt eine Herausforderung kommt, wenn echtes Leid kommt, persönliche Schicksalsschläge, Enttäuschungen in Beziehungen, dann werde ich nur von meinen Gefühlen bestimmt werden. Und dann kann kein so gut gemeinter und noch so kluger und logischer, rational nachvollziehbarer, vernünftiger Ratschlag oder Erklärung mir irgendwie weiterhelfen. Es ist nicht so, dass ich dann nicht mehr wüsste, dass es Gott gibt. Das weiß ich nach wie vor. Ich kenne auch noch alle diese Bibelstellen, in denen Gott sagt, ich bin für dich da, fürchte dich nicht, ich liebe dich. Oder eben freue dich, wenn du Anfechtungen hast. Aber ich werde damit nicht umgehen können. Ich werde diese Bibelstellen noch nicht mal hören wollen. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Deshalb ist unsere Beziehung zu Gott so wichtig. Du baust sie auf für die schweren Zeiten. Du liest deine Bibel für die schweren Zeiten. Du betest für die schweren Zeiten. Weil wenn die schweren Zeiten da sind und du es nicht gemacht hast, dann bist du alleine. Dann wird es richtig schwer. Warum sagt Jakobus in Vers 7, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Ich meine, bin ich nicht schon leidgeplagt genug? Muss er mir jetzt auch noch seinen Segen vorenthalten? Ich glaube nicht, dass Gott dann von mir genervt ist, wenn ich in meinem Leid festhänge und dass er sagt, nee, also jetzt hättest du mal dich besser drauf vorbereitet. Jetzt bist du hier wie ein Schiff in Wind und Wellen. Sieh zu, wie du damit klarkommst. Das glaube ich nicht. Ich weiß aber, wenn mein Glaube schwach ist, dann bete ich weniger. Dann bete ich anders. Dann bin ich nicht in der Lage, die geistliche Brille aufzusetzen und die Segnungen zu erkennen, die durch das Leid kommen. Vielleicht will mir Gott im Moment keine Heilung schenken, weil er mir etwas schenken will, was ihm viel kostbarer ist. Vielleicht will er mir helfen, eine Charakterschwäche, die ich habe, auszutreiben, von der er ganz genau weiß, wenn ich die nicht angehe, wird sie mich irgendwann von ihm wegbringen. Und was ist da besser? Leid zu haben, aber trainiert zu werden? Oder bequem vor sich hinzuleben und irgendwann den Himmel zu verpassen? Also, ich würde das Leid nehmen. Aber wenn ich geistig schwach bin, dann bin ich wie ein Schiff auf den Wellen, heißt es. Dann werde ich durchgeschüttelt. Mein limbischer Elefant geht mit mir durch. Ich werde nicht in der Lage sein, eine solche Überlegung aus der Sicht von Gottes Perspektive gedanklich zu Ende zu führen. Wie können wir uns geistlich trainieren? Wie können wir unseren limbischen Elefanten trainieren? Dieses Bild ein letztes Mal zu bemühen. Wie können wir unsere Zweifel stillen? Wie können wir die Meereswogen glätten? Wie können wir unseren Glauben stärken? Ich hoffe, ihr habt heute schon die ein oder andere Idee dazu mitgenommen. Aber ich bin mir ganz sicher, Jakobus wird uns in den kommenden Wochen noch so einige Tipps zeigen, die er auf Lager hat. Ich möchte kurz zusammenfassen, meine drei Punkte heute. Das erste war, dass geistliche Freude nicht ist, Lieder zu singen und zu klatschen, sondern dass es eine innere Haltung ist, die dadurch kommt, dass man die Welt mit Gottes Augen sieht. Versuche dich darauf zu besinnen, wenn du mit schwierigen Situationen kämpfst. Zweitens, ich hoffe, dass ihr heute einen anderen Blick auf Weisheit gewonnen habt, dass euch bewusst ist, dass Weisheit nicht dasselbe ist wie Wissen, sondern dass es was Praktisches ist und dass letzten Endes Gott die Quelle zur Weisheit ist. Er ist derjenige, der uns wahre Weisheit gibt. Frage ihn nach Weisheit. Dann wirst du sicher durch dein Leben steuern. Und trainiere dich, dass du im Sturm der Gefühle in den schweren Zeiten nicht die Orientierung verlierst. Emotionen steuern uns mehr, als wir denken. Und wenn wir nicht fest im Glauben gegründet sind, sodass der Glaube zu unserer Emotion wird, dass das Wissen um Gottes Liebe, dass das unsere Emotion ist, dass das unsere tiefe Überzeugung ist, dann werden wir es schwer haben in schwierigen Zeiten. Bereite dich vor auf die Stürme des Lebens, denn sie werden kommen. Gott sei die Ehre.